Ja, vielen Dank, Joshua, für diesen herrlichen Psalm, Psalm 103. Er passt so gut zu dem Thema von heute. Bevor ich dann weiterfahren möchte im Lukas-Evangelium, ist mir, uns, auch mit Yves zusammen, einfach auch dieses Thema der Versöhnung so wichtig geworden. Das Thema Versöhnung, der Dienst der Versöhnung, wie wir das gerade im 2. Korinther so eindrücklich lesen. Und es gäbe, ich glaube nicht, dass man noch einen besseren einleitenden Psalm finden kann zu diesem Thema als der Psalm 103, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Es drückt das aus, was wir dort lesen im Neuen Testament. Es drückt aus, was eigentlich Christentum ist. Ja, wir wollen aufschlagen. 2. Korinther 5. Zweiter Korinther, das Kapitel 5. So wie es aussieht, werde ich zwei Predigten, also auch den nächsten Sonntag, noch brauchen für dieses Thema. Es ist ja in diesem persönlichsten Brief des Paulus enthalten, dieser Abschnitt. Ein Brief, der von ersten Kapitel bis zum letzten Kapitel geprägt ist, auch von der Tatsache, dass der Apostel Paulus in einer großen inneren Not stand um die Korinther, weil da waren so viele, könnten sagen, Konflikte auch ihm gegenüber. Und doch in seiner fürsorglichen Weise setzt er alles dran, um die Korinther auf den richtigen Pfad zu lenken, in ihren Herzen, eben genau auf dieses Thema der Versöhnung. Es ist auch das Zentrum, kommt es mir vor, in diesem Brief. Und er verpasst die Gelegenheit auch nicht, den Korinthern seine Situation zu schildern. Was er alles täglich begegnet, wenn wir denken, wie er aufzählt im Kapitel 4, wir werden überall bedrängt. Er meint natürlich sich selber. Ich werde überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Ich komme in Verlegenheit, er meint damit vom Griechischen her, in Situationen, wo es keinen Ausweg zu geben scheint. Und doch gibt es einen Ausweg. Und so weiter. Und dann kommt er zu diesen drei so bekannten und so wichtigen Verse dort am Schluss vom Kapitel 4. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Sein Äußeres hier in dieser Welt, in diesem Leben, war ihm nicht wichtig. Er hatte nichts zu verlieren. Es war nicht, dass er sich dauernd sorgte um die Äußerlichkeiten, wie wir das so oft tun. Ja, was ist dann mit dieser Situation, mit der beruflich und hier und da? Und wie löse ich das? Wie kann ich bewirken, dass es mir besser geht vom Äußeren her? Nein, das war ganz anders bei unserem großen Vorbild Paulus. Und dann fährt er weiter in Vers 17, denn unsere Bedrängnis von dem, was er vorher beschrieben hat, überall bedrängt werden. Diese unsere Bedrängnis, sagt er den lieben Geschwistern in Korinth. Sie ist schnell vorübergehend. Und sie ist leicht. Und sie verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nämlich nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das war der Vorspann, den er den Korinthern gab, um jetzt im Kapitel 5 nach einem Übergang zum Thema der Versöhnung zu kommen. Und diesen Übergang wollen wir jetzt auch noch lesen. Er folgt direkt aus dem, was er gesagt hat, nämlich diese große Sehnsucht des Paulus nach daheim. Daheim, nach Hause gehen, zu Hause sein beim Herrn. Ich lese noch die Verse 1 bis 11. Ich lese nicht alle Verse, so einfach einige. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Zuhause nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt, er meint dieses irdische Leben in seinem Leib, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Und dann weiter Vers 6. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim, jetzt noch nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist. Oder eigentlich heißt es, weil wir wissen, wie sehr der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Und wir werden nachher sehen, was er meint damit, die Menschen zu überzeugen. Zu überzeugen von der Versöhnung Gottes. Mit Gott versöhnt zu werden und mit den Menschen versöhnt zu werden. Weil wir wissen, wie sehr der Herr zu fürchten ist. Paulus hat keinen Anspruch auf diese Welt oder irgendetwas, was in dieser Welt ist, auf ihre Güter oder Werte. Er hat auch keinen Anspruch irgendwie auf Vergeltung oder Genugtuung für all die Bedrängnis, die er erfahren hat, für all die Schläge, auch ganz simple Bosheit der Menschen, die er erfahren hat. Er hat keinen Anspruch, Genugtuung dafür zu bekommen. Er hat nichts zu verlieren in dieser Welt. Aber er möchte noch viele gewinnen. Und seine einzige Sorge in dieser Welt ist, mit seinem Leben, mit seinem Wandel, dem Herrn wohlzugefallen. Wie kann ich dem Herrn wohlgefallen? Mit jedem Tag. Ihm als sein Botschafter zu dienen in diesem Dienst der Versöhnung. nämlich die Versöhnung zu leben und die Versöhnung mit Gott zu verkündigen. Und das ist genau das ist der Grund, diese Haltung von Paulus, dass er mit einem solch guten Gewissen und ohne Angst sich darauf freuen kann, aus diesem Leben zu scheiden. Können wir das nachvollziehen? Dass die Sehnsucht des Paulus aufrichtig ist, absolut aufrichtig, dem Herrn zu begegnen. Dass er sich wirklich freut. Mit gutem Gewissen, ohne Angst, sich zu freuen, daheim zu sein bei dem Herrn. Nichts belastet so sehr den Moment des Sterbens als ungeklärte Beziehungen, Unversöhnlichkeit, Unvergeben. Nichts belastet diesen Moment des Sterbens für einen Menschen so sehr. Von da merken wir nichts bei Paulus. Auch wenn er in größten Anfechtungen, Konflikten steht, sogar Konflikten mit so geliebten Geschwistern, sein Herz lebt die Vergebung, die Versöhnung und verkündet sie. Und er hat nur einen Wunsch, dem Herrn hier noch, jetzt wo er noch hier in seinem Leib ist, hier zu gefallen und dem Herrn erst recht dort zu gefallen, wenn er zu ihm nach Hause kommt. Dieser Moment, was für ein Moment, vor dem Herrn zu erscheinen. Und er deutet uns auch an, dass das aber auch ein sehr ernsthafter Moment ist, eine ernsthafte Angelegenheit. Vers 10 und 11. Unser jetziges Leben ist eine Vorbereitung auf diesen Moment. Eine einzige Zubereitung auf diesen Moment, wo in einem einzigen Augenblick unser ganzes Leben ratsch ausgerollt ist, sichtbar ist, im vollen Überblick, dort vor dem Herrn. Und wir dürfen wissen, es wird dort nichts erscheinen. Nichts wird dort erscheinen, was bereinigt, was vergeben ist, was im tiefsten Meer versenkt ist. Nichts davon wird dort erscheinen. Aber ebenso wird nichts vor dem Herrn dort verborgen bleiben können, zurückbehalten werden können, was wir vielleicht jetzt noch verbergen, zurückbehalten wollen. Das wird nicht mehr möglich sein. Und im Zusammenhang mit diesem Abschnitt können wir auch wissen, dass, was denn das wichtigste Thema dort vor dem Richterstuhl des Herrn Jesus sein wird. Das wichtigste Thema wird einerseits unsere Beziehung zum Herrn Jesus Christus sein. Hat sein Wort unangefochten die erste Priorität in unserem Leben gehabt? Das wird die vordringlichste Frage sein. Unsere Beziehung zum Herrn, zum Herrn Jesus Christus. Hatte er unangefochten die erste Priorität in unserem Leben. Und andererseits wird es unsere Beziehungen zu unseren Nächsten sein, zu den Geschwistern. Ich möchte nun den eigentlichen Abschnitt lesen, 2. Korinther 5, 14 bis 21. Denn die Liebe des Christus drängt uns oder bedrängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ich möchte das nächste Mal noch etwas näher auf die einzelnen Verse eingehen. Es sind sehr intensive Verse, sehr wichtige Verse, gerade zum Beispiel der Vers 16. Wie wichtig ist dieser Vers zum Thema Versöhnung? Und er führt dann zu diesem Höhepunkt, zum Vers 17. Die neue Schöpfung. Es ist etwas völlig Neues geworden. Wisst ihr, was Versöhnung ist? Versöhnung ist neue Schöpfung. Versöhnung ist etwas ganz Neues. Neue Schöpfung. Nicht wir können sie schaffen. Gott schafft sie. Etwas Gewaltiges. Und dieses Thema Versöhnung beziehungsweise Vergebung und alles, was damit zusammenhängt. Es ist das Herzstück des echten Christentums. Es ist das Herzstück der ganzen Bibel und des biblischen Glaubens. Ohne Versöhnung braucht es kein Christentum. Es braucht keine Bibel. Es gibt keine Errettung ohne Versöhnung. Es gibt keine Hoffnung, keine Ewigkeit daheim bei dem Herrn ohne Versöhnung. Und Paulus versucht ja den Geschwistern in Korinth klarzumachen, dass in diesem Thema Gott selber unser großes Vorbild ist. Gott selber hat vorgezeigt, was Versöhnung ist, was damit gemeint ist. Und ein Christ zu sein bedeutet, dieses Vorbild zu verstehen, zu erfassen und selber umzusetzen. Das ist Christsein. Christsein ist nichts anderes als das Vorbild, das Gott gegeben hat in Bezug auf Vergebung und Versöhnung, selber umzusetzen. Abbilder Christi zu sein, das heißt Christsein. Ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind Gottes ist ein Abbild von Gott selber, dem Vater. Und wir sollen eben Christen genannt werden, weil wir in diesem Thema gleich handeln und leben wie Gott, der Vater und der Sohn Jesus Christus im Thema Versöhnung und Vergebung. Ein Kind Gottes oder ein Christ, der nicht Gelähmte heilt. Ein Christ, der nicht Gelähmte heilt oder Blinde sehen macht oder Tote auferweckt, ist trotzdem ein Kind Gottes, beziehungsweise ein Abbild Jesu Christi. Wir wissen warum, weil die Zeiten, die Heißzeit sich geändert hat. Nicht geändert hat, aber weil ein anderer Zeitabschnitt ist, weil andere Dinge gelten in Bezug auf Totenauferweckung durch Jesus selber und die Apostel und so weiter. Und wenn wir das heute nicht tun, sind wir trotzdem Abbilder Jesu Christi. Aber ein Christ, der in Unvergebung und Unversöhnlichkeit verharrt, ist kein Abbild Christi. Es ist das Zentrum des Christseins, dieses Thema. Ein Kind Gottes sein bedeutet, versöhnt worden zu sein mit Gott. Niemand kann ein Kind Gottes werden und das nicht selber erlebt haben, am eigenen Leib erlebt haben. Versöhnt worden zu sein mit Gott. Und deshalb ist Unversöhnlichkeit unvereinbar mit einer wachsenden Beziehung zum Herrn. Es ist unvereinbar mit einem fruchtbringenden, Gott wohlgefälligen Leben. Und darum ruft dieser Abschnitt uns so dringlich auf zur Versöhnung mit Gott und mit den Menschen. Vers 11, noch einmal kurz darauf hingewiesen, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist. Das im Englischen heißt es, knowing therefore the terror of the Lord. Und das heißt in etwa, weil wir um das furchtbare Gericht, the terror, Terror des Herrn, um das furchtbare Gericht des Herrn wissen, deshalb suchen wir Menschen zu überzeugen. Von der Versöhnung mit Gott und mit den Menschen. Und darin soll uns Gottes Weg das Vorbild sein. Gottes Art der Versöhnung. Denn es ist die einzige Grundlage, dass wir uns als Menschen versöhnen können. Seine Versöhnung ist die einzige Grundlage, dass wir uns echt versöhnen können. Das Wort Versöhnung im griechischen Katalogä heißt auf Deutsch Austausch, der Austausch oder der Wechsel. Es kommt eigentlich aus der Geschäftswelt, aus dem Handel. Wechsel oder Warenaustausch. Wechsel Geld gegen Waren. Austausch und Wechsel bedeutet das. Zwischen zwei Menschen meint es, biblisch gesehen, Austausch von Vergebung. Sich gegenseitig vergeben. Sich gegenseitig aus jeglicher Schuld entlassen. unser Versöhntsein, versöhnt zu leben, das ist einer der wichtigsten Aufträge, die Gott uns in der Gemeinde gibt. Wir sollen sein Evangelium verkündigen. Wir sollen seine Versöhnung den Menschen verkündigen. Aber das geht nicht, wenn die Versöhnung nicht in unserer Mitte Realität ist. Und es ist ihm so ernst mit diesem wichtigsten Auftrag, dass wir versöhnt leben, dass er das auch ganz deutlich ausdrückt. Der Herr Jesus zum Beispiel, ihr müsst es nicht aufschlagen, in Markus 11, wo er sagt, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Vergebung kann durchaus einseitig sein. Das heißt, wir von unserer Seite her, in allererster Linie, ich von meiner Seite her, soll vergeben. Wir können ja niemanden zwingen, uns auch zu vergeben. Das ist eine Tatsache. Aber das Ziel in der Gemeinde Jesu, das Ziel in jedem Konflikt unter den Geschwistern, ist immer Versöhnung. Nämlich das gegenseitige Vergeben, das gegenseitige um Vergebung bitten und das gegenseitige bedingungslose Vergeben. Ursula ist letzte Woche dieses Bild so wichtig geworden und es ist wirklich eindrücklich. Wenn da eine verschmutzte Fensterscheibe ist und man sieht kaum mehr durch und sie ist belegt und verdunkelt vor lauter Schmutz. Und wir reinigen sie. Und dann realisiert man, es hat noch nicht so viel geholfen. Weil der Schmutz ist nämlich auch außen. Und die kann man vielleicht nicht so gut öffnen, die hat keinen Fensterflügel. Man muss von außen. Es braucht beide Seiten, damit das Licht in der Gemeinde Jesu da ist und hinausgeht. Darum ist die Versöhnung so wichtig. Mit Menschen in der Welt haben wir alle vielleicht die Situation, wir vergeben ihnen. Aber wir können sie nicht zwingen, wir können nicht von ihnen erwarten, dass sie uns vergeben. Wie anders in der Gemeinde Jesu. Wie anders. Der Herr erwartet es. Ohne Zweifel, er erwartet es. Kolosser 3, 13, wie Joshua vorgelesen hat, unser Monatsvers. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Die Bibel weiß, dass es eine Realität ist im Alltag der Menschen, im Alltag der Gemeinde. Da gibt es Klagen, berechtigte Klagen von deiner Seite gegen mich. Und auch umgekehrt, ihr Lieben, auch umgekehrt. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Aber was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir jetzt tun? Vergebt einander. Ja, wie? Unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen. Wenn das und das zuerst oder das. Vergebt einander, gleich wie Christus euch vergeben hat. Bitte denke darüber nach, wie Christus dir vergeben hat. Wie hat er dir vergeben? Und dann gehe hin und vergib auch deinem Bruder oder deiner Schwester so. Und Versöhnung heißt aber nicht nur Austausch. Versöhnung, gegenseitiger Austausch von Vergebung, es heißt auch Wechsel. Das bedeutet, es kommt etwas völlig Neues. Es kommt eine neue Schöpfung. Das sagt der Vers 17. Darum ist jemand in Christus. Das ist ein gewaltiger Wechsel, hat stattgefunden. Plötzlich ist ein Mensch durch die Vergebung, die er von Gott empfangen hat, in Christus. Und siehe da, es ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen. Das Alte zählt nicht mehr, hat nicht mehr die bestimmende Kraft. Es ist alles neu geworden. Eine neue Schöpfung. Zwischen zwei Menschen, die sich versöhnen, bedeutet das, auch da findet ein gewaltiger Wechsel statt. Zum Beispiel, aus Feindschaft wird Freundschaft. Aus Feindschaft wird Freundschaft. Aus Abneigung oder auch nur Gleichgültigkeit wird Zuneigung und Liebe. Das ist das Herz des Evangeliums, ihr Lieben. Genau das. Diese neue Schöpfung, dieser gewaltige Wechsel. Zuneigung und Liebe, wo vorher Distanziertheit, sogar Abneigung war. Und an diesem Zentrum des Evangeliums führt kein Weg vorbei in der Gemeinde Jesu. Unmöglich, es führt kein Weg vorbei. Weil wir nämlich nur so den Menschen glaubhaft die Versöhnung Gottes verkündigen können, was unser eigentliches Ziel und Auftrag ist. Wir haben jetzt Versöhnung Mensch zu Mensch etwas betrachtet. In der Beziehung zwischen Gott und Mensch, da ist es etwas anderes, ist etwas andere Schwerpunkte. Da ist Gott allein derjenige, der die Versöhnung ermöglicht. Gott allein. Vers 18 und 19 beschreiben das so eindrücklich hier. Diese unfassbare Gnade und Liebe Gottes, dass er in Jesus Christus uns mit sich versöhnt hat. In Christus, der sich selbst für uns dahingegeben hat. Und auch hier geht es um einen entscheidenden Wechsel. Um etwas völlig Neues in der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Eine neue Schöpfung. Stellt euch vor, was für ein Wechsel passiert ist. Aus dem berechtigten Zorn Gottes gegen uns Sünder. Aus dem völlig berechtigten Zorn Gottes gegen uns Sünder wird völlige Annahme. Völlige Annahme. Die Bibel spricht von Adoption als vollwertiges Kind Gottes. Wie kann Gott Sünder zu Kindern haben? Es geht nicht, er kann es nicht. Er hat zuerst Sühnung geschaffen. Und jetzt passiert dieser unfassbare Wechsel. Wir werden zu Kindern Gottes. Statt ein schreckliches Gericht der ewigen Verdammnis bekommt der Mensch die volle Rechtfertigung, die volle Gerechtigkeit Christi zugesprochen. Was für ein Wechsel, ihr Lieben, durch die Versöhnung, die Gott geschaffen hat. Und aus der Sicht des Menschen, statt Feindschaft und Rebellion in seinem Herzen gegen Gott, zieht Frieden mit Gott ein in sein Herz. Frieden mit Gott. Liebe zu dem Herrn und Gebieter. Glaube, freudige Unterordnung unter den Herrn. Was für ein Wechsel. Wechsel heißt griechisch katalaga, Versöhnung. Jeder natürliche Mensch, das wissen wir, jeder Mensch ist unter dem Zorn Gottes. Und wir alle waren unter dem Zorn Gottes. Johannes 3, 36, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Er bleibt. Jeder Mensch, jeder Sünder hat den Zorn Gottes auf sich. Fragen wir uns kurz, welche Eigenschaft Gottes bewirkt eigentlich seinen Zorn gegen den Menschen? Welche Eigenschaft Gottes bewirkt den Zorn gegen den Menschen? Was meint ihr? Sein Erbarmen.
Vielleicht seine Heiligkeit. Ja.
Genau das. Zorn Gottes ist nicht einfach menschliche Wut. Es hat eine Ursache. Die Ursache liegt im Charakter Gottes, der Zorn gegen den Sünder. Und es ist die Heiligkeit Gottes. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die absolute Gerechtigkeit. Und es ist auch die Erhabenheit Gottes. Wie hoch und groß erhaben er ist. Das zieht den Zorn gegen den kleinen Sünder nach sich. Und sind wir uns bewusst, dass wir alle, was wir eigentlich früher waren, wir alle, oder was wir wären auch heute noch in unserem alten Fleisch, in unserer alten Natur, ohne völlige Vergebung durch das Blut Jesu Christi, ohne die Versöhnung mit Gott. Was waren wir da? Und was sind wir heute noch, wenn wir das beiseite schieben und wieder nur in unserem alten Fleisch uns sehen würden? Wir wollen das in Römer 3 kurz aufschlagen. Römer 3, ich lese Vers 10 bis 18 und ich wende es einfach auf uns an, was wir waren oder was die Realität ist bei jedem von uns. Die Realität ist, es ist keiner gerecht von uns, auch nicht ein einziger. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott gefragt hätte, wie er das gesollt hätte. Wir sind alle abgewichen. Wir taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner unter uns, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Unsere Kehle war ein offenes Grab. Mit unseren Zungen betrügten wir. Ottengift war unter unseren Lippen. Unser Mund war voll Fluchen und Bitterkeit. Unsere Füße eilten, um Blut zu vergießen. Zum Beispiel, indem wir neideten. Verwüstung und Elend bezeichnete unsere Bahn. Und den Weg des Friedens kannten wir nicht. Es war keine Gottesfurcht vor unseren Augen. Wenn jemand nicht einverstanden ist, kann er mir das anschließend ruhig mitteilen. Wenn er nicht glaubt, dass auf ihn das zutrifft. Alles, was wir jetzt sind, als Kinder Gottes, alles kommt durch Gottes Vergebung und Versöhnung. Und da merken wir, kein Kind Gottes kann auf irgendeinem Recht beharren, nicht selber zu vergeben. Weil ihm so viel Unrecht geschehen ist, zum Beispiel. Oder weil der andere zuerst dies oder jenes machen muss. Wer auf so einem Recht beharrt, hat nicht verstanden, wie verdorben und böse sein eigenes Herz war. Und sein altes Fleisch und seine alte Natur in ihm immer noch ist. Das nicht wirklich verstanden. Und unser Gott hat sich erbarmt, genau über diese hoffnungslose Verdorbenheit und Bosheit. Und uns in Christus mit sich selbst versöhnt. Auch wieder eine kurze Frage. Welche Eigenschaft Gottes bewirkt denn seinen Willen zur Versöhnung? Seine Heiligkeit? Nein. Ja, es ist so einfach, wir wissen es alle. Seine Liebe, seine Gnade, seine Haltung in Psalm 103, seine Barmherzigkeit, sein Erbarmen ist es, was seinen Willen zur Versöhnung bewirkte. Und wisst ihr, auch der Zorn Gottes hat nichts mit menschlichem Zorn zu tun. Mit Wut oder mit Rachelust oder irgendetwas Ähnlichem. In diesem völlig berechtigten göttlichen Zorn gegen den Sünder ist bis ganz am Schluss in dieser Weltgeschichte, bis ganz am Schluss, und damit meine ich die Zeit des Zorngerichtes Gottes über diese Welt, die in Kürze hereinbrechen wird. In diesem göttlichen Zorn ist bis dort ganz am Schluss eine unfassbare Gefühlsregung Gottes, wenn ich dem so da sagen darf, mit enthalten in diesem göttlichen Zorn. Eine Gefühlsregung Gottes. Was ist wohl das? Was meine ich wohl damit?
Gnade.
Gnade, ja. Die sich in diesem Gefühl, wenn wir es mit menschlichen Gefühlen beschreiben möchten, und ich weiß, dass Gott in vielem gleiche Gefühle hat, wie wir sie empfinden. Nämlich dieses Gefühl, das dann zur Gnade führt, des tiefen Kummers, der großen Traurigkeit über das Verlorengehen des Sünders. Bis zum Schluss ist das in dem göttlichen Zorn enthalten. Bis ganz am Schluss in der Trübsalzeit. Kummer und Trauer über das Verlorengehen des Menschen und Angebot, dargebotene Hand, sich retten zu lassen. Bis ganz am Schluss. Und genau diese Gefühlsregung hat unseren Gott und Vater dazu bewogen, seinen gewaltigen Heilsplan für uns umzusetzen. Und es hat Gott den Sohn dazu bewogen, den Willen des Vaters hundertprozentig umzusetzen und gehorsam zu sein, bis zu diesem unvorstellbar schrecklichen Tod am Kreuz. Für uns, für mich. Und wegen dir und wegen mir, dieser schreckliche Tod am Kreuz. Wegen unserer Schuld und Sünde, damit wir alle dem Gericht im Feuersee entgehen und stattdessen eingehen dürfen in die allergrößte Herrlichkeit. Daheim beim Herrn. Daheim beim Herrn. Wehe mir, wehe mir. Und ich meine in erster Linie mich, aber auch uns alle. Wehe mir, wenn ich nur im entferntesten den Gedanken aufkommen ließe, ich hätte das Recht, meinem Nächsten nicht völlig zu vergeben. Und ihn oder sie nicht völlig aus der Schuld zu entlassen. Vielleicht, weil ich meine, seine Schuld an mir sei besonders gemein, die Verletzungen besonders groß. Habe ich meine eigene riesige Schuld vergessen, die der Herr Jesus mir vergeben hat, die Verletzungen und Wunden, die ich dem Herrn Jesus zugefügt habe, vergessen? Die Gemeinde Jesu, die Gemeinschaft der Heiligen, ist der Ort auf dieser Erde, wo Versöhnung tagtäglich ausgelebt werden soll. Wo denn sonst? Wo denn sonst? Wenn das nicht mehr der Fall ist, wird sie aufhören, Gemeinde Jesu zu sein. Sie wird aufhören, Gemeinde Jesu zu sein. Wir müssen uns heute entscheiden, ihr Lieben. Wir müssen uns heute dazu entscheiden, alles daran zu setzen, in Vergebung und Versöhnung miteinander zu leben und in der Bruderliebe zu wachsen. Es ist nichts anderes als eine Entscheidung. Wenn wir meinen, wir sind noch nicht bereit dazu. Morgen kann es zu spät sein. Morgen kann es zu spät sein. Wie sollte ich bereit sein, das Erlösungswerk Jesu für mich in Anspruch zu nehmen? Aber ich sage, ich bin noch nicht bereit zur Versöhnung und zur Bruderliebe. Wie sollte ich eine solche Haltung haben? Ich lese uns zum Schluss noch die Verse, die wir auch in den Gebeten gelesen haben, 1. Johannes 3, 14 bis 16. 1. Johannes 3, 14 bis 16. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn oder weil wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig für die Brüder und die Schwestern. Das Leben hinzugeben. Lasst uns doch im Licht dieses Themas Versöhnung, lasst uns doch jedes ganz persönlich über unsere Beziehungen zu jedem einzelnen Geschwister nachdenken. Wie sieht diese Beziehung aus? Ist sie geprägt von der Liebe? Ich meine die biblische Agape-Liebe, nicht die menschliche Sympathie. Ist sie geprägt von Liebe oder eher von Gleichgültigkeit? Das ist nicht gut, wenn sie von Gleichgültigkeit geprägt wäre. Oder vielleicht von Widerwille und Ablehnung. Es ist so wichtig, dass wir uns diese Frage stellen im Lichte von Gottes Wort. Es ist so wichtig für die ganze Gemeinde. Entscheidend wichtig für die ganze Gemeinde. Und genauso wichtig für dich und mich persönlich, für den Moment, wo wir daheim sein werden beim Herrn. So wichtig für diesen Moment. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du das Werk von Golgatha hast ausgeführt, dass du dem Vater gehorsam bist gewesen. Und du hast nie an dich selber gedacht. Du hast nicht geachtet auf all die Schande, auf die Schmähungen, Verleumdungen, auf all das Unrecht, Herr, das dir widerfahren ist. Sondern weil du hast gewusst, was für eine Freude wird kommen aus dem raus. Weil du hast die Zukunft gewusst. Weil du hast das Ende gesehen und bedacht. Herr, darum bist du den Weg gegangen und hast für uns die Sühnung geschaffen, so dass wir können versöhnt werden, zurück zum Vater. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Und wir danken dir, dass das der Türöffner ist, damit wir als Gemeinde, als Geschwister die untereinander die gleiche Haltung einnehmen können, die das gleiche Wesen können dürfen uns schenken von dir, Herr. Das Wesen von der Demütigung, das Wesen von der Vergebung, vom Vergebung aussprechen, vom Vergebung empfangen, Herr. Wir danken dir, dass du kannst weiter wirken an jedem einzelnen Herz, dass du kannst reden durch dein Wort. Herr, du willst uns jedes einzelne tiefer führen, weiterführen. Du willst, dass wir wachsen im Glauben, dass wir zusammenwachsen können, dass wir zum Haupt hinwachsen und dass wir dürfen die Werke tun, die du vorbereitet hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du noch Gnade geben willst. Herr, wir kennen die Tage nicht, wir kennen die Zeit nicht, wir wissen nicht, wann das zu Ende geht, die ganze Weltgeschichte. Wir sehen nur unmissverständliche Andeutungen von dem, was passiert um uns herum, dass sich der Zorn Gottes zusammenzieht über dieser Welt. Herr, danke, dass du uns Gnade geben willst, dass wir dürfen zu deinem Wohlgefallen den Rest unserer Zeit leben, miteinander leben Und deine Werke tun, gib du Gnade dazu, schenk du Fruchtbarkeit, schenk du Frucht für dich, für die Ewigkeit, Herr Jesus. Auch aus dieser Gegenwart heraus, dass wir auf die Zukunft schauen, auf das Ewige, auf das Unsichtbare, Herr. Gib du jedem Kraft dazu. Amen.